vielen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das her war, bin ich mit meiner Frau spazieren gegangen und es war eine Burgruine und ich bin hier so oben gestanden, wie ich heute oben stehe und meine Frau stand ein paar Treppenstufen weiter unten und dann habe ich zu ihr gesagt, Schatz, ich hab dich lieb. Und sie schaut zu mir auf und sagt, und das sagst du mir von oben herab? Schatz, ich hab dich immer noch lieb. Ehre sei Gott in der Höhe. Das, was uns die Jugend hier so wunderbar gestellt hat. Gott sagt dir nicht von oben herab, ich habe dich lieb. Sondern er war bereit, einen Weg zu gehen, der so tief ist, den keiner von uns bereit gewesen wäre zu gehen. Und diesen König, den möchte ich mit euch ein paar Minuten genauer anschauen. Und so wie der Markus eingangs gesagt hat, es lohnt sich, innezuhalten, still zu sein und diesen König zu betrachten. Für die Kinder habe ich auch was mit. Ich habe mir gedacht, damit ihr euch die Predigt so merken könnt, habe ich ein paar wichtige Sachen mitgenommen. Und wenn ihr die alle wieder im Sack drin habt, dann ist die Predigt vorbei. Also, was braucht man für so eine Predigt alles? Ah ja, genau. Was ist denn das?
Ein Kochlöffel.
Ein Kochlöffel, ja. Den nehmen wir halt mal. Warum auch immer, gell? Dann haben wir hier, was haben wir? Ja, Salomon? Pampers, eine Windel, genau. Naja, ich habe mir gedacht, eine Windel kann man immer mal brauchen, die nehmen wir mit. Dann, ja, was haben wir denn hier? Jawohl. Ein Spiegel, dann kann ich gucken, ja, passt. Haben wir gedacht, den kann man auch immer mal brauchen, den tun wir auch hierher. Dann, dass ich nicht so alleine bin, habe ich mir gedacht, ich nehme hier was mit. Was haben wir hier? Ja? Ein Bild, genau. Ein Bild ist auch immer gut. Das kann man immer wieder mal brauchen. Jetzt muss ich doch gucken. Ach, ich habe da ja noch mal was drin. Ja, was ist denn das? Kein Kleber, nein? Wunschspray. Sicher ist sicher. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mit. Dann, ach ja, genau, da habe ich noch was in der Kiste. Ah, ja, was ist denn das? Ein Haus, genau, sehr gut. Ich habe mir gedacht, ein Haus kann man ja immer brauchen, das nehmen wir einfach mal mit. Und dann, was habe ich hier noch? Ja, eine Mappe, weil ich kann mir die Dinge nicht gut merken, darum habe ich mir hier die Sachen reingeschrieben, die ich euch sagen möchte. Wir wollen anfangen. Johannes, der Evangelist, er war derjenige, wo es heißt in der Bibel, er lag an der Brust von Jesu. Also er war der, der am allernächsten an Jesus Christus dran war. Und als er Weihnachten beschrieben hat in seinem Evangelium, hat er es in einem Satz zusammengefasst und da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort wurde Fleisch. Das hört sich so seltsam an. Aber was ist damit gemeint? Er beginnt sein Evangelium mit folgenden Worten. Da sagt er, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Und alles, was wir sehen können und auch was wir nicht sehen können, wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines, das geworden ist. Und dann, ein paar Verse später, kommt dieses und das Wort wurde Fleisch. Im Lukas-Evangelium, Lukas war ein Arzt. Ein Arzt, der die Dinge sehr genau beschrieben hat und der gesagt hat, ich schreibe dir, Theophilus, das war der Empfänger von dem Brief, damit du dir völlig im Klaren bist, dass diese Dinge, die Tatsachen, die geschehen sind, wirklich wahr sind. Das, was wir heute erzählen und was wir reden, ist die Wahrheit. Es ist vor 2025 Jahren circa geschehen. Und es ist heute noch genauso relevant, wie es damals war. Heute noch genauso für dich, wie es damals war. Und das Wort wurde Fleisch. Kinder? Eine Windel. Und wer braucht eine Windel? Jawohl, Jan. Ein Baby braucht Windeln, genau. Da heißt es im Lukas-Evangelium, dass Maria das neugeborene Kind in eine Windel wickelte und es in die Krippe legte. Und zuvor haben wir gehört von Markus, wie die Engel diese Botschaft bekommen haben. Freut euch, der Retter ist geboren. Der Retter ist geboren. Wie kann denn das passieren? Wie kann das Wort Fleisch werden? Auch Maria hat es nicht einzuordnen gewusst, als der Engel kam und zu ihr sagte, fürchte dich nicht, du wirst ein Kind bekommen von Gott. Und Maria sagt, wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Und der Engel erklärt es ihr und sagt, können Sie nachlesen im Lukas-Evangelium, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Wie kann das geschehen? Naja, mit der gleichen schöpferischen Kraft, wie Gott am Anfang sprach, und es wäre Licht, und es ward Licht. Die Kraft Gottes. Der Engel muss nur Maria sagen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch heute nicht. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und später lesen wir das. Der Herr Jesus kommt zur Welt und Maria wickelt ihren Erstgeborenen in Windeln und legt ihn in eine Krippe. Wo steht denn eine Krippe normalerweise? Wer weiß es von den Kindern? In einem Stall. Wer von euch ist denn in einem Stall zur Welt gekommen? Na, die wenigsten. Ich auch nicht. Und er ist deswegen in einem Stall zur Welt gekommen, weil, da steht ein kleines Wort, weil kein Raum da war. Es war einfach kein Platz. Es war kein Platz für diesen König, der Himmel und Erde geschaffen hat. Hast du Platz für ihn? Ist bei dir Raum im Herzen? Und dann geht der Vers weiter. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes hat beschrieben, dass dieses lebendige Wort Gottes, der Sohn Gottes, unter uns wohnte. An einer Stelle sagt er, was wir betastet haben, was unsere Augen gesehen haben, so nahbar ist Gott den Menschen worden. Unglaublich, der heilige Gott. Wo wohnt man denn? In einem Haus, darum habe ich das Haus mitgebracht. Und das Haus hier hat Fenster und da kann man wohnen. Also für mich ist es zu klein, gell? Aber das große Haus oder wo wir jetzt sind. Und als Johannes der Täufer, so lesen wir es im Johannesevangelium, den Herrn Jesus getauft hat, einen Tag später sieht er den Herrn Jesus vorbeilaufen und seine Jünger standen bei Johannes und Jesus läuft vorbei und er sagt, seht, seht, das Lamm Gottes, das der Welt Sünden hinwegnimmt. Und die Jünger schauen und gehen Jesus nach. Sie laufen ihm nach. Und irgendwann dreht sich Jesus um und sagt, was sucht ihr? Ja, was sucht ihr, wenn ihr mir nachlauft? Das war wie heute auch. Jemand Interessantes. Was sucht ihr? Und dann sagen sie etwas ganz Bestimmtes. Was ganz Unkompliziertes sagen die Jünger, wo man denkt, warum steht das denn so in der Bibel drin? Was ganz Unkompliziertes. Wo wohnst du, Herr? Sie wollen nur wissen, wo Jesus wohnt. Und Kinder, was meinst du, was sagt Jesus dann? Ha, im Himmel? Ja? Er nimmt diese zwei mit und sagt, ha, im Herzen, soweit ist es noch nicht. Er nimmt sie mit und sagt, kommt und seht. Weißt du, auch du darfst heute kommen und sehen. Auch du darfst heute kommen und sehen. Die Worte, die in der Bibel stehen, stehen nicht umsonst dort. Und wenn der Herr Jesus zu jemand sagt, komm und sieh, dann lädt er jemand zu sich heim ein. Und genau das war das, was der Herr Jesus gemacht hat. Er hat diese Jünger mit sich mitgenommen, nach Hause, 10 Uhr nachmittags war's, 10 Uhr vormittags war's, und hat sie zu sich in die Wohnung eingeladen. Oh, hat der Jesus eine Wohnung gehabt? Ja, er hat eine Wohnung gehabt. Es war eine Mietwohnung. Er hat noch nicht mal ein eigenes Haus gehabt. Und sie waren den ganzen Tag bei ihm und haben ihn wahrscheinlich mit Fragen gelöchert ohne Ende. Und glaub mir, du kannst Gott Fragen stellen. Und es wird ihm keine Frage unangenehm werden. Frag ihn, wenn du nicht weiter weißt. Frag ihn, wo soll mein Leben hingehen? Frag ihn, wer bist du, Herr? Und wer bin ich? Und du wirst Antworten bekommen. Diese Jünger haben Antworten bekommen. Kinder, ich stelle das Haus mal noch hierher, das brauchen wir nachher noch. Der Jesus war so in dem Volk drin, dass sogar die Leute um ihn her sich geärgert haben über ihn, weil sie gedacht haben, das ist so ein gewöhnlicher Mann. Aber warum kann der so wunderbar reden? Warum können diese ganzen Wunder bei ihm geschehen? Da heißt es dann, als er in seinem Vaterstadt war, die Leute ärgern sich und sagen, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Josef und Judas und Simon, und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Klammer auf, das ist ein ganz normaler Mann wie wir auch. Was will der uns sagen? Und wir sehen, wie sehr sich Gott erniedrigt hat. So wie ihr das vorhin von dem König gehört habt, der gesagt hat, ich will ihnen gleich sein und ihnen nahen, damit ich ihnen meine Liebe zeigen kann. So nahbar war Jesus Christus. Und ist auch heute noch. Und dann heißt es hier in dem Vers, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen mit eigenen Augen seine Herrlichkeit. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, ja, ja. Für was könnte man jetzt diesen Schöpfer brauchen? Für was braucht man Schöpfer? Zum Suppe rausschöpfen. Der König mag am liebsten Suppe, Leberknödelsuppe, haben sie vorhin gesagt. Man braucht ihn zum Schöpfen. Und der Herr Jesus hat seine Herrlichkeit geoffenbart. Seine Herrlichkeit. Und zwar auf einer Hochzeit. Jesus und seine Jünger wurden zu einer Hochzeit in Kana eingeladen. Viele von euch kennen diese Stelle. Und der Wein geht aus. Wer von euch hat schon alles mal eine Hochzeitsfeier mitgemacht? Fast jeder. Und auf welcher Hochzeitsfeier gab es nichts zu trinken und nichts zu essen? Na, auf keiner. Es gehört dazu. Und der Wein gehörte dazu, zu dieser Freude, die dieses Brautpaar und die Gäste hier miteinander haben. Und der Wein geht aus. Das war schlimm für die Hochzeit dort. Und Maria geht zu Jesus und sagt, der Wein ist ausgegangen. Und Jesus weist sie zurück und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Boah, hart, schroff. Aber nicht sie hat ihm Befehle gegeben, sondern Jesus hat zu seiner Zeit gehandelt. Und dann sagt er zu den Bediensteten, da drüben sind 6 steinerne Krüge, wo man sich normalerweise die Hände waschen kann, da nimmt man das Wasser daraus. Schöpft sie voller Wasser und dann schöpft aus diesem Krug und bringt dieses Wasser dem Speisemeister. Boah, das war spannend für die Männer. Und sie haben geschöpft, nehmen, gehen zum Speisemeister. Der Speisemeister nimmt Ruf doch mal den Bräutigam. Sie rufen den Bräutigam und dann sagt er, wie kommt es? Normalerweise gibt man den guten Wein zuerst und wenn sie dann betrunken sind, dann kann man den schlechten Wein geben. Aber du bringst jetzt den guten Wein? Und dann steht in der Bibel drin, und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes in diesem Bild. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und die Jünger waren dabei und haben das gesehen. Eine Herrlichkeit als Eingeborenem vom Vater, geht der Vers weiter. Als Eingeboren, das bedeutet auch als einziger oder einziges Kind des Vaters im Himmel. Naja. Als unsere Kinder zur Welt gekommen sind, dann bin ich, wenn ich heimgefahren bin, bin ich dann wieder gekommen. Und die Krankenschwestern konnten immer gleich zuordnen, ah, das muss der Papa von dem sein. Und das muss der Papa von dem sein. Weil die Kinder dem Papa so ähnlich waren, komischerweise. Und der Herr Jesus ist das perfekte Abbild des Vaters im Himmel. Also hier ist einfach ein Bild von meiner Familie. Und der ein oder andere würde eine Ähnlichkeit sehe. Aber der Herr Jesus ist das Abbild vom Vater im Himmel. Da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Gott ist Geist. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und dann heißt es, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Einer der Jünger war furchtbar aufgeregt. Und dann überlegt er so bei sich selbst und überlegt sich, ach, wenn ich nur Gott den Vater erkenne, das genügt mir völlig. Dann geht er zu Jesus und sagt, Herr, zeige uns den Vater und ist alles okay, mehr möchte ich gar nicht. Und der Jesus schaut ihn an und sagt, Philippus, so viele Tage bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wer den Sohn verachtet, der verachtet den Vater. Und wir merken, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir Jesus Christus vor Augen haben. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Jünger waren auf dem See Genezareth. Sie haben viel gearbeitet. Und dann sind sie am Abend über den See gerudert und sie haben Jesus mitgenommen und wahrscheinlich haben sie gesagt, Herr Jesus, du hast so viel getan, bitte ruh dich hinten aus. Und dann lesen wir in der Bibel und er schlief auf einem Kopfkissen. Der Herr Jesus schlief. Und dann ist etwas passiert, wie es immer wieder in am See Genezareth passiert. Der liegt ziemlich tief unten bei minus 200 Meter und dann kommen Fallwinde. Und die strömen auf diesen See und dann heißt es in der Bibel, und die Wellen schlugen hoch in das Boot hinein und es war wirklich lebensgefährlich. Und die Jünger haben geschrien, Seemänner oder die sich auskannten, sie haben geschrien vor Angst, weil sie wussten, das werden wir nicht überleben. Und sie gehen zu Jesus und sagen, Meister, stört es dich denn nicht, dass wir umkommen? Entschuldigung. Der Jesus steht auf und spricht zum Wind und zu den Wellen. Schweige, sei still. Und der Wind und die Wellen, sie legen sich und werden still. Und auf einmal bekommen die Jünger in dem Boot wirklich Angst. Sie gucken sich um und merken, wie alles still ist. Und dann sagen sie, wer ist dieser, dass selbst der Wind und die Wellen ihm gehorchen? Ja, dieser ist der Sohn Gottes. Und der Jesus fragt sie, was sagen die Leute, wer ich bin? Naja, du bist ein Prophet, bist ein guter Mann, vielleicht bist du Elia oder sonst jemand. Und Jesus fragt ganz direkt, und ihr, wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus geht vor, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm, wahrlich, nicht Fleisch und Blut haben dir das gezeigt, sondern mein Vater im Himmel. Wer ist Jesus Christus für dich? Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Kinder, schaut mal her, ich tue das Bild wieder rein. Was haben wir denn jetzt noch da? Wir haben zwei Sachen noch da und das Haus, das brauchen wir später noch. Desinfektionsmittel, Spiegel, voller Gnade und Wahrheit. Was haben die zwei Dinge mit unserem Herrn Jesus zu tun? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Da Jesus ist in einem Haus, vielleicht so wie wir, jetzt hat heute hier, nur wahrscheinlich enger. Und es ist so voll in dem Haus, nicht weil Weihnachten war, sondern weil die Leute zu Jesus kamen und sie wurden geheilt und, was viel wichtiger war, er erzählte ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums vom Reich Gottes, wie ein Mensch Vergebung erlangen kann, wie ein Mensch heim zum Vater gehen kann. Und die Leute drängten um dieses Haus. Vier Männer hatten einen Freund. Und sie wussten, wir bringen diesen Freund zu Jesus. Dann wird er wieder laufen können. Er war gelähmt, er konnte nur so daliegen. Aber sie wussten, wenn er zu Jesus kommt, dann wird er heil werden. Und die Männer stehen vor der Tür und kommen nicht hinein. Und sie gehen ums Haus rum und sie kommen nicht hinein. Und dann sagt einer, wir gehen aufs Dach. Und dann sieht man, wie die Männer so langsam Dachziegel runterbrechen. Ich weiß nicht, ob sie es nachher wieder gerichtet haben, wahrscheinlich schon. Sie reißen das Dach auf und so wie ihr jetzt halt hier sitzt, sehen sie, wie ein Gelähmter runtergelassen wird vor Jesu Füßen. Unglaublich, was hatten die Männer für einen Glauben? Und in dem Saal saßen viele Leute und auch Schriftgelehrten. Schriftgelehrte waren Leute, die sich sehr gut mit den Schriften auskannten und mit Gott. Und Jesus, heißt es, er sah den Glauben dieser Männer. Und dann sagt er zu dem Gelähmten, Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Da ging es sofort los bei einem Schriftgelehrten. Der hat sich dann gedacht, Jesus lästert. Das geht nicht, was du jetzt hier machst. Im Gedanken. Und der Herr Jesus sieht diese Gedanken und sagt zu ihnen, was ist schwerer zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, nimm deine Liege auf und geh heim. Könnt ihr euch vorstellen, wie es jetzt geknistert hat in diesem Saal? Weil die Sünden vergeben zu sagen, okay, das kann ich sagen. Aber ist es denn wirklich so? Und dann sagt der Herr Jesus, damit ihr aber erkennt, dass der Sohn des Menschen Vollmacht von Gott, dem Vater, hat, Sünden zu vergeben, sage ich dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der Mann stand auf, nahm sein Bett, ging durch die Reihen und ging nach Hause. Und die Volksmenge war aufgewühlt von dem, was sie da gesehen haben. Voller Gnade und Wahrheit. Wahrheit ohne Gnade ist herzlos. Aber Gott und der Sohn Gottes ist voller Gnade und Wahrheit. Er gibt dir einen Spiegel und zeigt dir, wer du vor Gott, dem Vater, bist und wo es fehlt. Er zeigt Schuld auf. Und die Bibel sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Ohne Ausnahme. Wir merken das zum Beispiel an Weihnachten gut. Heute muss man mir doch Aufmerksamkeit geben. Für mich muss es doch heute alles gut gemacht werden. Habe ich alles geschafft? So viel Streit ist an Weihnachten, weil die Emotionen so hoch kochen und jeder meint, er kommt zu kurz. Kennen Sie das? Daran erkennen wir das, was im Herzen des Menschen ist. Und Jesus sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Er stellt uns diesen Spiegel vor Augen, damit wir erkennen, wer wir vor Gott sind. Aber er ist auch voller Gnade. Denn es heißt, aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Bei ihm ist Vergebung, er vergibt. Er bezahlt für diese Schuld, die wir eigentlich vor Gott haben. Desinfektionsmittel. Er reinigt. Voller Gnade und Wahrheit. Vielleicht fragst du dich, ja und ich? Was soll ich damit anfangen, mit dem, was ich jetzt gehört habe von dir? Ganz einfach. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Eine feste Zusage Gottes, zu glauben, zu vertrauen und er wird retten. So wie die Männer, die ihren Freund herbracht haben, damit er zu Jesus kommt. Genauso ihm zu vertrauen und du wirst gerettet werden. Kinder, ich packe das jetzt wieder ein. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Eins, ein Haus. Ja, das Haus haben wir noch. Und wie zeigt nun der König seine Liebe? Weil der König hat gesagt, ich möchte meine Liebe ihnen zeigen. Und Johannes wiederum schreibt, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt hätten, nicht, dass eine Liebe von uns ausgegangen wäre, Gott gegenüber, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott war bereit, seinen Sohn zu geben. Ganz schön, Johannes beschreibt es in einem Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, Gott möchte nicht, dass eine Menschenseele verloren geht. Verloren gehen bedeutet in der Bibel, in die Hölle zu kommen. Nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ewiges Leben zu bekommen. Du hast heute die Möglichkeit von Gott, ewiges Leben zu bekommen. Und das sage ich nicht nur, weil ich das sage, sondern das sagt das Wort Gottes selber. Ein König gebietet auch. Und so komme ich jetzt auch zum Schluss. Was bedeutet das, wenn ein König gebietet oder einen Befehl gibt? Was muss man dann tun? Gehorchen. Und wenn man nicht gehorcht, dann ist das nicht gut. Und in der Bibel heißt es, Gott sagt, ich bin ein mächtiger König. Und er gebietet, er befiehlt. Was befiehlt er? Paulus hat es mal geschrieben. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat für alle und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Sein Sohn, Jesus Christus. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Nach 3 Tagen hat ihn Gott auferweckt. Er lebt. Und deswegen warten wir auch auf sein Wiederkommen. Und Gott zeigt uns den Spiegel voller Gnade und Wahrheit und gebietet uns, dass wir umkehren zu ihm und an seinen Sohn glauben. Nun, was seht ihr an diesem Haus nicht? Wie kommt man denn da rein? Ja, Jan, super. Einfach reinklettern, okay. Was seht ihr nicht? Solomon? Eine Türe. Schaut es in deinem Herzen auch so aus, dass du keine Türe hast, um aufzumachen für den Sohn Gottes, damit du Leben bekommst? Es geht um dich, damit du Leben bekommst. Wähle das Leben. Darum, mach deine Herzenstür auf, dann sieht man nämlich eine Tür. Und da ist eine Tür. Vertrau dich ihm an. Ich wünsche euch von Herzen fröhliche Weihnachten, einen schönen heiligen Abend und vielen Dank für euer Zuhören.